Interessant und enorm wichtig ist die fachliche Auseinandersetzung mit den Aussagen und Inhalten der Vorträge auf der InfoPro 15. So gab es auch wieder eine Podiumsdiskussion im Anschluss nach der Mittagspause. Kompliment und Dank an die Besucher der Veranstaltung. Erfahrungsgemäß dünnen sich die Zuschauerreihen immer etwas aus. Hier auf der Frankfurter Buchmesse am 15. Oktober 2015 war es diesmal nicht der Fall. Sie hören jetzt die Podiumsdiskussion im Anschluss der gehaltenen Keynote und Vorträge der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg – Mastering the Winds of Change – InfoPro 15 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Tim Brauer. Bei der Diskussionsrunde nahmen teil Sabine Graumann, TNS Infratest, Urs Siegenthaler, Analyst und Chef-Scout des DFB, Ingo Titschak, Swiss Re, Dr. Thomas Lorenz, BASF, Anna Knoll, Information Professional der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und Christiane Küster-Schneider, Leiterin der Bibliothek und Informations- und Recherchezentrums der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien. Schalten wir jetzt direkt in die Diskussionsrunde. Hier am Mikrofon für Sie Michael Klems von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start
Sequence. Ja, herzlich willkommen zurück vom Essen. Ich hoffe, es hat allen gemundet. Ich sehe keine größeren Ausfälle hier im Auditorium. Dann machen wir weiter. Ich freue mich sehr, dass so viele diesmal im Rund sind. Es ist schön, dass die Veranstaltung wächst. Ewiges Wachstum ist schwierig. Das hat auch Rainer Kallmund irgendwann erfahren. Aber wir arbeiten dran. So, Sie sehen da die Sponsoren. Die laufen gemütlich weiter durch. Und der Hinweis auf die Sponsoren ist natürlich immer wichtig. Aber denken Sie daran, diese Firmen haben richtig Geld in die Hand genommen, um das zu ermöglichen, und besuchen Sie die, stellen Sie Fragen, verbessern Sie das Produkt, kaufen Sie das Produkt, das ist wichtig, davon leben wir hier alle. Dankeschön. So, im Vorfeld von so einer Veranstaltung und so einer Podiumsdiskussion muss man sich ja immer fragen, wie kriegt man die Diskussion irgendwie zusammen, und das muss man vorbereiten. Die Fragen kann man ja nicht so vorbereiten, weil man ja auch sehen muss, wie die Vorträge laufen. Ich habe mich gefragt, kann ich das Ganze vielleicht unter irgendein Zitat stellen, das irgendwie zusammenbringt, Information Professionals, die Einstellung zu dem, was sie umgibt, und einen Hinweis darauf, wie es weitergeht. Und ich habe dann festgestellt, dass das Zitat im Nachgang total gut passt, weil es auch die untergegangene WestLB mit einschließt. Den Respekt, den Sie vor allen Dingen mit aufs Tapet gebracht haben, total vermissen lässt, und deswegen vielleicht auch der Grund ist, warum das sich zu Nachteil des Zitierten gewendet hat, und auch noch irgendwie eine Verbindung zum Fußball hat, die Herr Siegenthaler natürlich bestreiten wird und zu Recht bestreiten wird, nämlich die Tatsache, dass Fußballer ja bekanntlich kein Hirn haben, das Denken im Knie aufhört. So, also, dies vorausgeschickt möchte ich mitteilen, dass in der Zeitschrift für Assyriologie H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text aus den Ruinen der Bibliothek in Assurbanipal in Ninive aus der Keilschrift ins Deutsche übersetzt hat. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu, Weisheitsvermittler, also ein prähistorischer Information Professional, der hieß Shagil Kinam Ubib, notiert. Zitat: Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde. So. Das fasst natürlich auch so ein bisschen das zusammen, was die Information Professionals von 2000 häufig von ihren Kunden gedacht haben und warum sie dann irgendwann wegrationalisiert wurden. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, was die WestLB hatte. Irgendwie hat da wohl auf irgendwen keiner gehört. Also also auch die Assyrer sind ja von der Bildfläche weitgehend verschwunden. Wie kriegen wir jetzt den Bogen auf das, was passiert ist? Ein Zitat aus einem Vortrag, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen, war, wir müssen zusehen, dass wir nicht wegrationalisiert werden, dass nicht jemand anders die Arbeit macht. Aus meiner Sicht ist das eher der Fußball von 2002, als wir irgendwie, kein Mensch weiß wie, Vize-Weltmeister wurden. Wir hatten Oli Kahn im Tor und Ballack im Mittelfeld und sonst hatten wir eigentlich nur Rumpelfüßler. Na, das stimmt nicht ganz. Die Frankfurter hier werden mich wahrscheinlich, die Leverkusener werden mich hier hauen. Aber im Großen und Ganzen war das so. Die Frage ist, so ein bisschen, die geht jetzt an Frau Graumann, dass sie 2 Sekunden Zeit hat nachzudenken. Wie kommt man von nicht wegrationalisiert, Klammern, Erhalt des Status quo, in die Offensive? Also was kann man tun, damit wir auch wieder wachsen? Es muss ja nicht ewig sein.
Ja, also das ist ein sehr schönes Stichwort. Der Slogan meiner Abteilung TNS Infratest Business Intelligence ist Turning Uncertainties into Growth Opportunities. Und da sind wir natürlich schon beim Thema. Also insofern denke ich, einer hatte das im Vortrag Actionable Intelligence. Sie waren das, glaube ich. Und das kann ich nur so vertreten. Wir müssen in der Lage sein, wenn wir uns intern verkaufen, nicht, dass wir verkaufen, wir suchen und wir sammeln und dann analysieren wir und dann bereiten wir auf und dann wird das alles ganz sophisticated. Nein, wir müssen die Lösung verkaufen. Wir müssen sagen, der Kunde hat ein Problem, wir verstehen dich, wir haben die entsprechende Branchenkenntnis und wir liefern dir deine Antwort. Und das, was dann abläuft zwischendrin, vom Suchen bis zum fertigen Ergebnis, das interessiert keinen Menschen. Und so sehe ich das, dass wir hier wirklich versuchen, wertschöpfende Informationen bereitzustellen und hier die Methoden nicht in den Vordergrund stellen, sondern die Lösung.
Okay, da würde ich gerne einhaken an der Stelle. Das ist sozusagen die Metaebene, die drüber steht, was man auf die PowerPoint schreiben würde. Aber gibt es denn auch konkrete Ansätze, irgendwas Neues, was vorangeht? Da drängelt sich Herr Titschak rein, das ist gut.
Einfach mal vor. Jawohl. Ich würde das nicht die Metaebene nennen, weil das ist die entscheidende Ebene. Weil wir müssen immer denken, wer bezahlt uns und wo wird das Geld gemacht? Das heißt, es gibt diese schöne Legende, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch kennen, von Steve Jobs, der, wenn er dann als ja wohl weniger empathischer Bilderbuchchef, aber sei es drum, in den Fahrstuhl gestiegen ist und hochgefahren ist in den 5. Stock und ein Kollege oder ein Mitarbeiter von Apple hatte das Pech, mit ihm im Fahrstuhl zu stehen, dann hat er der 5 Stockwerke Zeit zu sagen, warum er nicht gefeuert werden sollte. Und diese Elevator Speech, das sollten wir uns überlegen, das brauchen wir. Jeder von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, muss, ich sag's mal, nachts um 3 Uhr weckbar sein und dann erzählen, was er macht, und zwar in 2 Sätzen. Und genauso muss das Ergebnis einer Recherche auch aussehen. Egal, wie viel Aufwand wir betrieben haben oder wie schwierig das Sujet war, die Recherche braucht eine Management-Summary. Und diese Summary braucht eigentlich noch eine Summary, wo in 2, 3, 4, 5 Sätzen eine Antwort auf die Frage des internen Kunden gegeben wird. Und das ist quasi auch eine Art Elevator-Speech für dieses Thema. Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann werden wir untergehen, weil im Prinzip, Sie müssen sich einfach überlegen, wie viel Zeit hat, und wir wollen ja alle zum Top-Management, wie viel Zeit nimmt er sich für uns? Höchstens Zeit für diese 5 Sätze, und die müssen dann auch so präsentiert werden, dass sie verfangen, dass sie hängen bleiben. Insofern würde ich sagen, was Kollegin Graumann gesagt hat, das ist nicht wirklich die Metaebene, das ist die Essenz, über die wir uns unterhalten müssen.
Okay, wir halten fest, das ist das ganz Wichtige und ein Plädoyer von Herrn Titschak für internationale Härte im Fahrstuhlkampf. Ja.
Das kann ich so nicht stehen lassen, sondern ich meine, das ist natürlich übertrieben und ich weiß auch nicht, ob diese Legende von Steve Jobs stimmt. Aber wir müssen schon schauen, dass wir uns den Geflogenheiten diesbezüglich unserer Kunden anpassen.
Okay, aber das ist eine klare Antwort, klare Aussage, das wollte ich gerne haben. An die Redner hier immer schön ins Mikro sprechen, weil das ja mitgeschnitten wird. Ja, wir hatten vorhin das Bild der eierlegenden Wollmilchsau, das hätte ich gern nochmal, das brauche ich nochmal, also genau dieses Bild da oben. Das ist jetzt meine Frage an Herrn Siegenthaler. Die hat man ja nicht immer. Also ich erinnere mich an die WM. Wir hatten das Problem, dass wir eigentlich gar keinen gelernten Außenverteidiger mehr irgendwie dann hatten irgendwann. Und wie geht man damit konkret und wie geht man damit allgemein auch in der Vorbereitung damit um im Analystenstab des DFB?
Ja gut, wir haben keine Säue bei uns im Team, also wenn ich das so ausdrücke, keine Schweine, Entschuldigung, Säue ist der Schweizerdeutsch, keine Schweine, also auch keine Kühe. Aber vieles ging mir jetzt da in diesen Statements, also das Erste, was ich über das wegrationalisieren, dann bitte ich Sie, gehen Sie nach Hause und schauen mal in Wikipedia die Interviews und die Statements von Stephen Hopkins nach, was er über die künstliche Intelligenz hält. Der ist wesentlich intelligenter wie ich, also ich brauche das nicht wiederzugeben. Aber das würde manchen von uns wecken, vielleicht auch den Mann im Lift. Und dagegen wehre ich mich, dass das immer der Maßstab ist. Dagegen wehre ich mich. Ich hätte vielleicht gesagt, dann bin ich auch nicht der richtige Mann, dann gehe ich. Weil immer diesen Druck da oben auflegen, immer diesen Druck, ich weiß nicht, ob wir dafür einfach, aber ist eine persönliche Meinung. Das Problem, das wir da an der Weltmeisterschaft hatten, das war gar nicht so groß. Das war an für sich, das gab eine gute Antwort, die war back to the roots, zurück zum Einfachen. Und das gab so Sätze wie, ich habe gesagt, Joachim, das Wichtigste ist, dass wir das Einmaleins gut können und einen Brief beschwerdefrei und fehlerfrei schreiben können. Und mehr brauchen wir nicht, aber wenn wir das gut können, dann braucht es verdammt viel, dass sich eine andere Mannschaft gegen uns durchsetzen kann. Und ich glaube, das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben. Sie brauchen nicht das Salto. Und ein ganz kleines Beispiel vielleicht an die Wirtschaft. Ich habe dem Bundestrainer die 40 Tore gezeigt von Barcelona. Das war der Überflieger des Fußballs. Habe ich gesagt, nach den 40 Toren, was fällt dir auf? Dann sagt er, ja, mir fällt nichts auf. Dann sage ich, dann schau es dir nochmals an. Und dann hat er es nochmals 5 Minuten angeschaut, 40 Tore von Barcelona. Wissen Sie, was so die Kunst war? War alles sehr einfach. Alles. Das könnten alle hier auch. Innenrisspass, Flachpass, Abschluss. Keine einzige komplizierte Situation. Und das brauchen wir wieder. Die Leute, glaube ich, brauchen wir wieder. Machen Sie Ihre Rechenaufgaben einfach korrekt, dann ist das viel besser, als Sie machen das Komplizierte und das noch schlecht.
Wunderbar, wir haben sogar ein Kontrastatement jetzt hier an der Stelle oder zumindest eine Erweiterung. Das gefällt mir sehr, weil jetzt komme ich so ein bisschen auf das Anspruchsprofil, da komme ich auf Sie. Das Problem der eierlegenden Wollmilchsau ist ja auch so ein bisschen aus diesem Anforderungsprofil rausgekommen. Und wenn wir uns überlegen, mastering the winds of change, wie gehen wir damit um, dass sich die Zeiten ändern? Das Profil, was ich da gelesen habe, ist eigentlich fast ein Geschäftsführerprofil. Also vor meinem inneren Auge, Sie müssen vielleicht noch ein bisschen Durchsetzungsfähigkeit oder irgendwie sowas dazu packen. Aber dann haben Sie einen Geschäftsführer und der kostet garantiert das Doppelte von dem, was Sie irgendwie bereit sind zu bezahlen. Und da würde ich jetzt mal erstmal an Sie und dann in die Frage in die Runde gehen, wie gehen wir damit um, dass wir die eierlegende Wollmilchsau doch nicht haben und wie kommen wir mit, welche Arten von Unzulänglichkeiten können wir akzeptieren an der Stelle? Bitte.
Vielleicht braucht man auch ein Team und es kann nicht eine einzige Person alles können. Das ist wiederum eine Frage der Kosten. Viele Unternehmen können sich ein Team vielleicht nicht leisten. Überhaupt, wie viele Personen braucht man dann? Aber mein Anforderungsprofil, ich gebe zu, dass es sehr überspitzt war und auch, es muss nicht jeder alles können, aber es ist eine Art, Leitfaden für den Information Professional, um sich selbst mal klar zu werden, in welchem Bereich möchte ich etwas stärker werden, wo kann ich meine Fähigkeiten ausbauen. Es spricht nichts dagegen, auch nur super in Fachkompetenzen zu sein und sich vielleicht etwas in den Hintergrund zu ziehen. Aber der Information Professional, den ich untersuchen wollte, sollte von allen Bereichen etwas können.
Das ist sehr schön. Und jetzt gebe ich das Wort an den, der die meisten Mitarbeiter hier zu versorgen hat und damit zu kämpfen hat. Und der kann dazu bestimmt auch was sagen.
Dazu kann ich was sagen. Ich würde ganz gerne nochmal Bezug nehmen auf die Diskussion von vor 3 Minuten. Also wenn man sagt, die Branche wird wegrationalisiert, würde ich erheblichen Widerspruch da einlegen. Das glaube ich nicht. Die Branche hat erhebliche Chancen. Ich habe das in meinem Vortrag gezeigt, es gibt eine Menge von Chancen, aus meiner Sicht viel mehr Chancen als Risiken. Es ist die Frage, wer sie aufgreift. Und da gehe ich auch weiter, als ich beziehe mich jetzt mal nicht nur auf eine Informationsabteilung, ich sage mal platt, ob es die gibt oder nicht, ist egal. Solange der Mehrwert produziert wird und wer ihn produziert, Abteilung A, B oder C, ist auch egal. Ich weiß, dass ich brauche, um die Zukunft zu gestalten, gewisse Kompetenzen. Das sind wir beim Kompetenzthema. Die Kompetenz, die jetzt, ne, ich habe den Artikel auch gelesen, die sehe ich nicht in einer Person. Es mag Ausnahmen geben. Wir sind zwingend angewiesen auf Teamarbeit, weil wenn ich vor allem mal angucke, was am Tisch liegt, vor uns heute am Tisch liegt, da gibt es das Thema Big Data, da gibt es das Thema Cognitive Computing, da gibt es das Thema, wir ersaufen in Informationen, wir kommen hinten und vorne nicht mehr zurecht in der täglichen Arbeit. So, das hat massiven Einfluss auf die Art und Weise, wie wir zukünftig Geschäfte machen. Ich sage mal platt. Es gibt, ich habe die Zahl genannt, im Jahr 2,6 Millionen neue Patente, neue Erfindungen in der Welt. Die gibt es, die werden publiziert. Ursprünglich war die Intention des Patentwesens, du kriegst ein Nutzungsrecht für eine Technologie und den Preis, den du bezahlst, du gibst dein Wissen der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir das Wissen da liegen. Es ist so viel, dass es keiner mehr greifen kann. So, also wir haben erhebliche Herausforderungen im kompletten System, wenn es um technische Innovationen geht. Und ich brauche ganz zwingend Disziplinen, und das sind mehr als eine, die zusammen agieren, um hier künftig überhaupt noch Lösungen zu schaffen. Und nochmal, ja? Die Frage, ob das dann eine Informationsabteilung ist oder ob ich das irgendwo anders hin organisiere, im Innovationsmanagement, ist eigentlich egal. Ich sage mal, wenn ich die Disziplinen angucke, ich habe das Glück, ich habe eine große Einheit, ich habe auch ganz verschiedene Disziplinen in meiner Einheit, aber vorausschauend schon eingestellt. Dass ich jemanden habe, der Cognitive Computing kann, das ist kein Zufall. Ja? Wir haben noch keinen Anwendungsfall dafür. Wir sind mühsam dabei, in den Communities, die ja auch nicht wissen, welche Fragen sie morgen haben, Anwendungsfälle zu identifizieren, wie diese Technologien ihnen eigentlich morgen helfen können.
Ist dieser Cognitive Computing-Experte, ist das eher der Nerd oder ist das eher der Thomas Gottschalk?
Weder noch.
Okay.
Das ist ein normaler Mensch.
Im IT-Bereich sind die total selten, ja.
Ja, und jetzt Vorsicht. Und das ist ein Wissenschaftler, ein Bioinformatiker. Bioinformatik hat ja den Vorteil, dass die Wissenschaft an sich, also die Biotechnologie, sehr stark informationslastig ist. Das heißt, die haben in ihrer Hochschulausbildung erhebliche Informationskompetenz in der Lehre, damit sie ihre Wissenschaft überhaupt betreiben können. Also sind die Biotechnologen, die Bioinformatiker, das ist eine Ausbildung, die gehen so auf der Grenzlinie zwischen den Disziplinen. Und ich denke, und das sieht man auch in meinen Themen, ich habe relativ viele Mitarbeiter, die auf der Grenze zwischen verschiedenen Disziplinen unterwegs sind.
Also das heißt, aber sie haben keine Nerds mehr. Keiner kann es wirklich definieren, aber jeder weiß ja, was gemeint ist, oder?
Also wenn ich mal unter Nerd verstehe, das sind Menschen, die komplett in sich gekehrt sind, die wenig kommunizieren, aber Workaholics eigentlich am Ende des Tages sind. In der Reihenform habe ich keinen.
Okay, wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben Spezialisten, die aber auf einem breiteren Feld aufgestellt sind. Das ist, glaube ich, die Quintessenz der ganzen Geschichte. Ich hatte noch mal... Das kam auch in einem Vortrag vor, das kam in zwei Vorträgen vor, das Thema Self-Service beim Herrn Tkaczak kam das vor, bei Ihnen natürlich auch ein Stück weit. Sie dürfen ein bisschen drüber nachdenken, was Sie sagen, weil zuerst werde ich den Herrn Siegenthaler mal fragen, was er denn so, ob es auch einen Self-Service für die Nationalspieler gibt, wenn die Bundesliga und die Champions League läuft und sie nicht in Frankfurt beim Lehrgang sind.
Ja, grundsätzlich hilft uns die Technik heute natürlich schon ganz massiv. Die Spieler bekommen das alles. Wir haben ein eigenes Portal. Die bekommen also ihre Daten ins Haus geliefert auf Tablets. Die können das also einsehen. Daten, Laufdaten und, und. Dann auch Spielsituationen, die das Team Köln, das ist ja mittlerweile sind das 50 Studenten, die mir täglich zuarbeiten, die diese Szenen einsehen können. Also die stehen schon nicht da und sind ohne Information. Die bekommen die. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist das Self-Service angebracht.
Finden die das gut oder ist das eher so wie Hausaufgabe?
Ja, die brennen darauf. Also ich glaube schon, dass wenn einer in der Bild-Zeitung liest, der hat nur die Note 3, dann will er natürlich unseren Kommentar hören. Aber das hat jetzt irgendwie nichts mit ihnen zu tun. Das ist einfach menschlich. Die stehen von der Presse her enorm unter Druck und die sind natürlich schon bestrebt, dass sie da irgendwie ihren Seelenfrieden finden. Und der kann manchmal halt über die Tablets geschehen.
Okay. Ja, also wir sehen, der Self-Service funktioniert da. Self-Service ist eine schwierige Sache. Da wollte ich jetzt mal fragen, ganz konkret, wie haben Sie das denn promoted? Weil es ist nicht so einfach, die Leute dazu zu kriegen, selbst was zu tun.
Das geht eigentlich nur durch sehr systematisches Nachbohren, durch sehr hartnäckiges Anbieten von Schulungen.
Was heißt das ganz konkret? Gehen Sie zu den Leuten hin und sagen, hier, so geht's oder wie?
Auch. In der Regel ist es so, dass ich dadurch, dass ich mit den Fachdatenbanken konkret zu tun habe, die Herren und Damen einlade zu regelmäßigen Schulungen. Das hat am Anfang, habe ich das so gemacht mit großen Gruppen, das hat nicht so wunderbar funktioniert. Daraufhin haben wir Individualschulungen in den Büros der Leute, Einzelschulungen gemacht, weil je weiter man hochgeht, in den Chefetagen kennt man sich manchmal mit der IT nicht so gut aus, möchte das aber auch nicht vor seinen Mitarbeitern so ganz offen kommunizieren. Und jetzt bringen wir die, die es können, zu denen, die es können sollten und haben die direkt in der Konfrontation und das hat dann dazu geführt, dass das auch immer mehr nachgefragt wird. Zweites Thema dabei ist Thema Zeit. Wie viel Zeit habe ich meinem Chef, etwas zu kommunizieren? Wenn Sie jemanden in dieser Kategorie etwas kommunizieren wollen, nehmen Sie sich nicht länger Zeit als 30 Minuten.
Das ist doch mal eine ganz klare Ansage fürs weite Rund. Also eins und eins und persönlich. Ja. Das kann man doch schon mal mitnehmen. Das ist doch actionable information. Herr Titschak.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Man muss natürlich die Leute zielgruppengerecht daran führen. Ich kann sagen, wie wir es machen. Wir haben Formate vom Lunch and Learn, wo im Prinzip Häppchen gegeben werden und es eine Vorführung gibt, bis über One-on-Ones. Das heißt, für die Führungskräfte, die eben auch direkt und individuell verarztet werden. Und diese Formate differieren bei uns in der Swiss Re, je nachdem, wo wir sind. Zum Beispiel mit einem Lunch and Learn in Singapur lockt man keinen, sondern da wird das am Nachmittag mit Tee gemacht. Oder in den USA gibt es ein Apero auch am späteren Nachmittag. Also das heißt, die Formate differieren, was ganz wichtig ist, insbesondere wenn man diese One-on-One-Formate, also mit Führungskräften hat, ist nach meiner Erfahrung, dass man immer einen Überraschungseffekt für die Leute mitbringt. Also so wie beim Angeln, ich bin kein Angler, aber ich habe mir sagen lassen, man muss auch anfüttern. Das ist bei uns ganz genauso. Das heißt, es ist immer schön, wenn man einen Überraschungseffekt, der kann ganz unterschiedlich sein, mitbringt. Und dafür ist die Grundvoraussetzung, wenn immer wir solche Roadshows machen, und wie gesagt, die finden dann weltweit statt, dass man natürlich das, was wir Desk Research nennen, vorher macht. Ich will möglichst ganz genau wissen, mit wem wir es zu tun haben, was die möglichen Bedürfnisse sind, die natürlich dann verifiziert und hinterfragt werden müssen. Ich nenne das bei meinen Leuten das ALF-Prinzip, Always Listen First. Das heißt, zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt, aber zuhören auf der Basis fundierter Kenntnisse über die Kunden.
Also das Plenum hier vorne ist sich einig, One-on-One, individualisiert, dann aber die Massenware sozusagen verkaufen. Ja? Individualisiert die Massenware verkaufen. Nein, also Massenware ist, Amazon zum Beispiel ist Massenware. Ich bin total zufrieden damit. Ich kann am Sonntag was bestellen oder am Samstag und es ist Montag da. Das will ich aber gar nicht. Ich will ja nur gucken, was funktioniert.
Ich nenne das Brot- und Buttergeschäft. Das
okay. Ja, so ist es. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Dr. Lorenz, eigentlich die gleiche Frage, wollte aber Sie bitten, vielleicht uns so eine Dreiviertelminute zu erklären, wie die BASF, die Einheit, die Sie verantworten, aufgestellt ist. Ich weiß nicht, ob den Leuten hier im Plenum klar ist, wie groß der Laden ist. Also BASF schon, aber allein der Informationsbereich.
Okay. Wir sind global ungefähr 110 Menschen, die splitten sich auf. Ich habe gesagt, wir haben drei verschiedene Arbeitsbereiche. Einmal wissenschaftlich-technische und Business Information Professionals, also Analysen und Recherchen, 55. Dann habe ich Leute, die kümmern sich um internes Wissen, 25. Und habe Leute, die kümmern sich um informatiknahe Themen, das ist der Rest. Also da geht es um, die machen aber auch Speziallösungen für Labore, Datenmanagement. Wir haben global, also wir haben die Forschungslabors global mit einer Datenmanagementlösung ausgestattet. Das ist sozusagen der Startpunkt für die Zukunft, datenbasierte Forschung. Die große Herausforderung, die wir da haben, ist, wie kriegen wir eigentlich die verschiedenen Ebenen in der Wissenspyramide zusammen. Unten die Datenebene, dann kommt die Information bis hoch aggregiert zu Wissen, bewertete Information zu Wissen bis hoch zur Entscheidung. Da haben wir ein System im Moment schon gebaut, was also auch eine gewisse Durchgängigkeit hat über die verschiedenen Ebenen. Ist erst in den Anfängen, da muss es noch erheblich weitergehen. Die große Challenge, die wir haben, was ich vorhin schon mal sagte, ich kann viel diskutieren im Unternehmen. Mir kann niemand sagen, was er morgen braucht. Weil sich eigentlich niemand so recht vorstellen kann, was dieser Wandel jetzt eigentlich für einen Impact auf ihn persönlich hat. So, was wir tun, das ist dann, wie die Kreativität wieder gefordert ist, wir müssen antizipieren, was wir morgen brauchen, müssen heute anfangen, damit wir da auch morgen soweit sind. Das gelingt uns nicht immer. Das gelingt uns von Fall zu Fall. Ich bin bei beiden auch nicht da, wo ich heute gerne wäre in der Einheit. Gut, das habe ich länger gebraucht als 45 Sekunden.
Aber das war interessant, deswegen habe ich Sie nicht freundlich unterbrochen.
Jetzt aber nochmal zur Frage.
Ja.
Das ist nämlich ein ganz interessantes, das ist ein Riesenthema. Endnutzersysteme. Ich sage mal so, wir müssen das niemandem beibringen, weil alle unsere Angestellten sind Endnutzer. Alle nutzen Google, alle nutzen alles, was da draußen ist. Die große Herausforderung, die wir haben, ist, wir liefern ja nicht nur diese Masseninformationen, wir liefern ja Spezialinformationen. Spezialinformation hat nun mal die Eigenschaft, dass sie nicht ganz so einfach ist, weil sie intrinsisch komplex ist. So, also bieten wir auch Systeme an, die durchaus komplex in der Handhabung sind. Die Erwartungshaltung vieler Nutzer heute ist aber, es muss so funktionieren wie Google. Ich gebe da ein Wort rein und finde diese high sophisticated information, die ich an der und der in der Verzweigung brauche. Das gibt es nicht. Jedenfalls heute. Wir würden gerne daran arbeiten, ein Stück weit auch da weiterzukommen. Ich habe in meinem Vortrag so einen Nebensatz gesagt. Da sind wir wieder gebunden an was dürfen wir rechtlich? Also wir sind rechtlich von den Verträgen, die wir machen mit Providern, sehr, sehr eingeschränkt. Ich darf zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag mache mit einem Publisher, dann darf ich lesen. Ich darf schon nicht mehr meinen. Also wenn ich mit Computermethoden anfangen möchte, publizierten Inhalt wirklich zu veredeln, sind mir ganz klare Grenzen gesetzt. Die Erwartung der Nutzer ist aber, dass das alles funktioniert, weil sie es von Google kennen. Ja? Und das ist so ein Kampf, den wir eigentlich führen müssen, wo wir auch die Lösung noch nicht haben. Es gibt Ansätze, wie man das so lösen kann, sehr sukzessiv, aber es geht sehr, sehr langsam. Und die Entwicklung bei den Googles auf dieser Welt geht erheblich schneller. Und die setzen die Messlatte. Und ich denke, gut, wir machen natürlich auch, wenn ich es vergleiche, ähnliche Dinge wie Sie alle. Jeder Neue, der in die Firma kommt, also im Wissenschaftlichen Bereich, wird geschult, Individualschulungen, wir machen Webinare, was auch immer. Wir haben folgende Erfahrung gesammelt. Wir können schulen, 3 Wochen später ist das Wissen weg. So, wir schulen nicht nachhaltig und sind momentan überlegen, tja, wie kommen wir da raus? Und im Moment wissen wir es noch nicht. Also es ist, was ich gelernt habe, ist, Information ist ein schwer zu vermittelndes Feld, klingt scheinbar einfach und wir müssen ständig wiederholen,
jetzt
um die Leute dahin zu kriegen, dass sie die Dinge, die zur Verfügung stehen, auch tatsächlich wertschöpfend nutzen.
Das ist eine Steilvorlage für mich, wieder an den Herrn Siegenthaler zu geben, weil der hat ja bestimmt auch das Problem, dass geschult wird und dann ist Vereinsspiel und dann wird vergessen.
Ja, da stimme ich also Ihnen, das haben Sie aus dem Herzen gesprochen. Ich glaube einfach, ich habe das Thema erwähnt, Faktor Zeit. Und das im Sportbereich sehen Sie natürlich diese Misstritte. Sie sehen es, wenn das jemand nicht begreift. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich nicht so rasch ersichtlich. Aber schenken wir der Illusion keine Hoffnung, indem wir sagen, das ist so leicht erlernbar. Was nicht automatisiert ist, das können Sie kaum unter Druck wiederholen. Das wissen Sie so gut wie ich. Und gerade dann bei letztlich 80 Millionen Zuschauern am Fernsehbildschirm und Sie müssen dann alleine da vor das Tor stehen, dann wird das Tor immer enger und da können Sie lang, da gibt es Situationen, die können Sie nicht üben, nicht trainieren. Und ich glaube, das ist in Ihrem Informationsgebiet genau, auf dieser Ausbildung genau. Ich glaube, dass Ausbildung zu oberflächlich gehandhabt wird.
Okay, also wir stellen fest, da haben wir wieder Parallelen und gleiche Probleme. Wir haben ja jetzt nun hier auch ein, wenn ich sage, Zukunftsforschungsinstitut am Tisch, aber zumindest ein Forschungsinstitut. Und dann wäre natürlich meine Frage an Frau Dr. Graumann, was bringt denn die Zukunft jetzt an konkretem Neuem für uns in der Branche? Gibt es da Ideen? Ist gemein, ne? Wenn
also außer den tibetanischen Gebetsmühlen, die gerade genannt wurden in der Nutzerschulung und so weiter, denke ich, wenn wir Bestand haben wollen, Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Top-Management und wir haben vorhin im Übrigen aus meiner Sicht gar kein Kontraststatement gehabt. Er hat nämlich gesagt, wir müssen das alles schön simpel aufbereiten, genau. Fürs Top-Management kann es nicht simpel und dumm genug sein, damit es auch überzeugt. Und das ist schwierig. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen aus meiner Sicht Branchenkompetenz und Bewertungskompetenz, sonst können wir das nicht herstellen. Und eben auch den Mut, das auch zu tun. Die Frage zu beantworten, nicht nur die Daten rüberzuschieben und sagen, hier ist die fertige Recherche, sondern zu sagen, was sollst du damit jetzt machen? Was bedeutet das für dich? Und ich glaube, das ist eine der zukünftigen Herausforderungen, wenn uns das gelingt, diese Kompetenz zu entwickeln. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen, es geht nur im Team. Wir haben ja zum Glück verschiedene Menschen. Ne? Also ich habe Introvertierte in meinem Team, die sind begeistert, wenn sie da Google rauf und runter und alle kommerziellen Datenbanken hinten vorne. Und dann gibt es andere, die sind, wir nennen das so schön neudeutsch, Client-Facing-Teams. Ne? Die sprechen dann mit den Kunden und wir sind ja Client-Service. Und da brauchen sie extrovertierte Leute. Sie brauchen auch immer andere Leute für andere Jobs und das ist ja auch gut so, dass wir immer andere benötigen. Und jeder sollte auch nach seinen persönlichen Neigungen eingesetzt sein.
Okay. Nochmal die Aufforderung ans Weite. Und wenn Sie Fragen haben, tun Sie die kund, heben Sie den Arm, ich nehme Sie mit auf, weil dafür ist es ja auch da. Ich habe nochmal eine Frage wir sind ja jetzt hier alle irgendwie Information Professionals und haben nur einen begrenzten Tag, also der hat 24 Stunden, ein bisschen schlafen muss man auch. Gibt es so eine Vorstellung davon, wie viel Zeit man mit Klinkenputzen im weitesten Sinne aufwendet oder aufwenden sollte oder nicht mehr als aufwenden sollte bei den Kollegen hier, die sich damit befassen? Vielleicht fangen wir da außen an, auf links außen diesmal.
Meinen Sie jetzt das implizite Klinkenputzen oder das explizite?
Ich meine das explizite. Also implizites Klinkenputzen ist für mich die Qualität der Ergebnisse, die Aktion bei der oder die Interaktion bei der Beauftragung und der Abwicklung. Nee, aber richtiges, das, was darüber hinausgeht. Ja?
Ich glaube, wenn ich es für mich beurteilen soll, sind 5-10% realistisch der Arbeitszeit. Okay. Das ist hoffentlich mehr als nur eine Stunde.
Aber das ist nicht so wenig. Was sagen Sie dazu, Herr Titschak?
Das ist die Frage, wie man es definiert. Aber wenn ich jetzt überlege, das Drumherum und die aktuelle Recherche, das sind bei mir 50-50.
Das würde jetzt bei mir unter das Implizite.
Das wäre das Implizite.
Ja gut, das ist für mich schwer zu trennen. Aber jetzt einfach die Frage, dass man dafür sorgt, dass das, was man macht, auch rüberkommt und auch konsumierbar und auch wertschöpfend ist. Wenn ich das abgrenze zu dem, was dann wirklich recherchiert, gemacht und aufbereitet wird, dann würde ich das machen. Das ist wie, im vorigen Leben war ich auch mal Journalist, da wurde gesagt, für den Titel solltest du 50% der Zeit aufwenden, den du für den Text aufwendest. Es gibt wenig Zeitungen, die das machen. Die Tageszeitung ist eine von denen. Aber das ist, würde ich sagen, bei mir das Verhältnis.
Frau Graumann.
Ja, bei mir ist es etwas anders. Also wir sind ja reine Client Service Division, also wir sind kein Service Center, wir haben keine internen Service mehr, das ist alles abgegeben. Also ich muss mich mit meinen Kollegen gemeinsam, mit meinen Partnern verkaufen, das heißt, ich muss Akquise machen. Ich mache Akquise zu 90%, aber ich habe ein Team, was dann genau umgekehrt natürlich zuarbeitet. Also das muss man jetzt natürlich schon im ja, im klar. Maßstab sagen, ich hätte gerne in meinem Team die 90% und ich wäre so gerne die 10%.
Ja, Herr Dr. Lorenz.
Ich kann diese Frage nicht wirklich beantworten, weil ich könnte zwar sagen, wie viel Zeit wir investieren für ganz konkret geplante Events, aber ich kann nicht sagen, wie viel Zeit wir wirklich investieren in diesen, wie sage ich, diesen Gesprächen, die eigentlich permanent stattfinden. Also das Ziel, was wir haben, ist ja letztlich nicht transaktional zu arbeiten, also sozusagen ich kriege einen Auftrag, arbeite den ab und schicke ihn zurück, sondern dass wir, wenn immer möglich, in die Projektteams eingebunden sind. Und in dem Moment, in dem wir in Projektteams eingebunden sind, ist natürlich dieses Awareness-Schaffen immer implizit Bestandteil des Tuns. Und daher ist es ganz schwer zu bezifferbar. Ich habe auch so versucht, solche KPIs zu machen, bin ich gescheitert. Also, weil es nicht geht. Also ich könnte es erzwingen, aber ich glaube, das wäre den Aufwand nicht wert. Weil ich will es ja eigentlich auch nicht. Was ich ja will, ist, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, also in den Projekten, in Teams kooperieren, mindestens bei den großen Themen. Und dann ist mir eigentlich egal, wie viel davon jetzt sozusagen schmieren und ölen ist und wie viel davon wirklich die harte Arbeit ist in der Analyse.
Also auch an der Stelle hier ein Plädoyer für den ganzheitlichen Ansatz, der hat sich auch nicht so einfach in KPIs zusammenfassen lässt. Ein Plädoyer gegen die Bild-Zeitung 6, die 3 Nationalspieler gekriegt haben im letzten Spiel. Was eine Frechheit war, also wirklich, soll man klar sagen hier. Und natürlich auch so ein bisschen der allgemeine Trend zur holistischen Herangehensweise. Also die Information Professionals werden auch jetzt irgendwie ganzheitliche Menschen, was sie lange nicht waren. Das ist so die Tendenz, um die Winds of Change zu mastern. Ich würde jetzt doch noch mal ganz explizit ins Plenum fragen, gibt es noch Fragen? Das ist hier eine Chance, die haben sie frühestens in einem Jahr wieder und ob der Herr Siegenthaler dann da ist, wissen wir auch nicht. Ja, Herr Klaasen. Sekunde, das Mikro, dass wir es mitschneiden können.
Zu dem Thema Self-Service der Endnutzer gab es ja zwei sehr unterschiedliche Statements, und auch wenn Sie die 6 von der Bild-Zeitung stört. Das, was der Herr Siegenthaler gesagt hat, heißt, die Endnutzer, Fußballspieler stehen unter Druck, sich um die Informationen zu bemühen. Die Endnutzer bei der BASF und vielleicht auch irgendwo anders haben nach 3 Wochen wissen nichts mehr von dem, was sie gelernt haben. Bedeutet das, dass sie kein Interesse daran haben und dass es eigentlich sozusagen, dass sie da Perlen vor die Säue schmeißen oder ist es etwas anderes? Das ist mir noch nicht klar. Also machen sie etwas, was eigentlich unsinnig ist, wenn ich es mal so ganz provokativ frage, oder wollen sie irgendwo hin und haben nur noch nicht den richtigen Weg?
Also ganz so extrem habe ich es nicht sagen wollen. Jemals haben Sie es so verstanden. Also das war, die Message kam nicht ganz klar. Ich erkläre es nochmal. Wir haben in unserem Portfolio hochkomplexe Spezialsysteme. Wenn ein Mensch das nicht täglich benutzt, ist dir der Trend des Vergessens bei jedem Menschen gegeben. Das heißt nicht, dass wir etwas Falsches tun, das heißt auch nicht, dass der Wissenschaftler oder wer auch immer nicht interessiert ist. Das heißt einfach, gelegentliche Nutzung und Hochkomplexität schließen sich irgendwie aus. So. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Solange wir die Systeme nicht einfacher bedienbar kriegen, müssen wir mit diesem Dilemma leben. Ja? Und die Lösung, die kenne ich jetzt noch nicht, sonst hätten wir sie schon implementiert. Nochmal, ganz klar, wir sind nicht auf dem Holzweg. Das ist auch kein Desinteresse. Das hängt mit der Komplexität, mit der unterschätzten Komplexität der Materie zusammen.
Ja, also Herr Lorenz, ich glaube, das war auch, also mir war klar, dass das eine podiumsgemäße Überspitzung war, um nicht alles im Ungefähren zu belassen. Das finde ich ganz gut.
Ich dachte nur, weil es aufgenommen wird, wollte ich nochmal gegen.
Ich hatte noch eine Wortmeldung da hinten, der Herr Weißel war es, glaube ich.
Ja, wo kommen eigentlich die Menschen her, die Sie in Ihrer Arbeit unterstützen sollen. Also ich rede jetzt von den Informationskompetenzen, die mitgebracht werden, zum Beispiel aus der Ausbildung oder der Fortbildung. Erste Frage, zweite Frage, inwieweit engagieren sich denn Einrichtungen wie Sie in diesen Bereichen? Ich sehe jetzt heute relativ wenig junge Studierende, glaube ich, hier oder Professoren, Professorinnen. Ich denke, wir müssen halt aber fragen, wo kommen die, wie kriegen wir eigentlich diese Arbeit gemacht und was bringen die Leute mit?
Ja, wer will dazu was sagen?
Ich kann dazu was sagen.
Dann würde ich mich freuen, wenn Sie das täten.
Also gut, ich kann mal sagen, wie es bei uns ist. Ich habe vorhin erzählt, wir bedienen ja im Wesentlichen, sagen wir mal, im technisch-wissenschaftlichen Bereich alle Disziplinen, die BASF betreffen, alle Technologien. Das heißt letztlich, wir rekrutieren die Leute im Wesentlichen als Wissenschaftler oder Ingenieure oder aus technischen Disziplinen. Übrigens auch für die Wirtschaftsthemen, die wir bei uns bearbeiten, der Hintergrund der meisten Mitarbeiter in Wirtschaftsinformationen ist naturwissenschaftlich-technisch. Wir haben ein Trainee-Programm in der eigenen Einheit, wo wir dann, das dauert eine ganze Weile, wo die Leute dann als Information Professional ausgebildet werden. Und zwar auf die spezifischen Belange, wie wir sie in der Firma haben. Das ist das, was wir tun. Kommt noch viel mehr dazu. Wir versuchen, die Leute zu rekrutieren aus dem Unternehmen. Weil ganz wesentlich ist, wenn man bei uns erfolgreich sein möchte, das Unternehmen zu kennen, mit seinen Herausforderungen zu kennen. Das heißt, wenn die Leute rekrutieren, die in dem Geschäftsbereich schon waren, dann kennen die den aus dem FF, dann lernen die noch Informationen on top und sind Partner. Wir sind auch dazu übergegangen, Leute direkt von der Universität zu rekrutieren, aber dann nicht als für lebenslang Information Professional. Dann bilden wir die aus, breit in der BASF, und die entwickeln sich dann in andere Segmente. Das hilft uns, bekannter zu werden.
Ein viraler Ansatz.
Ja, ich meine, es ist alles erlaubt, was der Firma hilft. Ja? Und wir fahren da ganz verschiedene Ansätze. Aber die Ausbildung ist so, wie ich gerade beschrieben habe.
Wollen Sie auch noch was dazu sagen?
Ja, das würde mich freuen. Vielleicht aus der in vergleichsweise kleineren Unternehmen eine sehr ähnliche Strategie. Da kann ich auch noch an Frau Knoll noch mal anknüpfen, an die Beschäftigung der Praktikanten und dann der Information Professionals anzahlenmäßig. Wir rekrutieren Jus-Studenten als High Potentials, bringen ihnen das Handwerkszeug bei und mit ganz viel Glück und auch immer erfolgreicher landen sie dann dort, wo sie es können. Das heißt, wir bilden heimlich aus dem Untergrund. Ah, okay. können dann aber sichern, wenn die ein paar Jahre bei uns diese Recherchemethoden praktiziert haben, dass sie es dann auch wirklich können.
Das ist vielleicht jetzt auch der Stichwort, um Frau Knoll noch mal ins Spiel zu bringen mit einem schönen Pass, die mich auch darum gebeten hat, sie ja auch noch einen Satz zum Thema Bibliothekare und Information Professionals sagen zu lassen. Bitte, Frau Knoll.
Ich glaube, es kam etwas fälschlich herüber. Bibliothekare können natürlich Information Professionals sein. Ich habe in meiner Masterarbeit nur diese Berufsgruppe an sich einfach ausgeschlossen und habe mich auf andere Berufe beschränkt. Aber vielleicht kann ich auch hier nochmal eine Frage stellen.
Genau.
Diese Menschen, die Sie und auch Sie ausbilden, sind ja nur in Ihren bestimmten Bereichen, also ich nehme jetzt mal Jura, ausgebildet. Diese Menschen haben jetzt auch nicht wirklich eine breite Information Professional Ausbildung dann, oder?
Nein, das haben sie nicht. Also es gibt natürlich an der Universität Methodenkurse, die sind zum Teil, kann ich es jetzt aus den Berichten erschließen, noch recht vorsinnflutlich. Aber die Leute, die dann bei uns gewesen sind, die kommen gar nicht drum herum, dass sie es dann können. Also das versuchen wir dann, das, was im Studium da ist, auszubauen und auf die Praxis zu übertragen.
Ich hatte gehofft, dass Frau Knoll vielleicht auch noch zwei Sätze dazu sagt, was denn so die Erkenntnisse ihrer Doktorarbeit dazu waren. Masterarbeit. Ja, das ist ja inzwischen schon nicht mehr so ganz klar, wie der Stellenwert des Doktors ist. Ich habe vorhin gesagt, wenn man einen Witz macht, sind immer 20% der Leute total sauer auf einen hinterher. Also Frau Knoll, was sagt denn die Masterarbeit dazu?
Ja, so unterschiedlich wie die Information Professionals sind, so unterschiedliche Kompetenzen brauchen sie, haben sie. Sowohl aus den verschiedenen Disziplinen, also naturwissenschaftlich, juristische und so weiter, können sich Mitarbeiter weiterbilden zu Information Professionals. Es gibt auch die grundständigen IUD ausgebildeten Menschen, die natürlich auch in diesen Unternehmen arbeiten können, der Meinung bin ich, die auch dann viel breiter aufgestellt sind und sich nicht nur, sage ich mal, in einem Bereich Jura auskennen und dann auch da bleiben müssen oder sich wieder neu ausbilden zu müssen dann. Aber wie gesagt, dieses Kompetenzprofil ist nur ein Minimalset, eine Grundbasis für jeden Information Professional. Jeder hat in seinem Unternehmen eigene Bereiche, die er noch können muss.
Also, wir stellen fest, there's more than one way to skin the cat. Und, und es gibt so eine und solche und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Und damit ist es 14 Uhr. Ich würde mich sehr gerne, ich bedanke mich sehr gerne bei allen Beteiligten hier, insbesondere auch nochmal bei den Sponsoren, die das hier alles möglich gemacht haben, bei den Kollegen aus dem Arbeitskreis, bei den Referenten, die hier gekommen sind, die viel Zeit investiert haben und sich Gedanken gemacht haben und das wirklich sehr schön vorbereitet und durchgeführt haben. Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Ich bedanke mich auch bei allen dienstbaren Geistern von der Messe, deren Job das natürlich ein Stück weit auch ist, aber die ihn trotzdem gut gemacht haben und das gehört auch dazu. Und freue mich, wenn Sie 2016 hier diesen Saal mindestens wieder voll machen und wir uns dann alle wiedersehen. Noch größer. Und natürlich nachher alle beim Willi, 17 Uhr. Vielen Dank.
Sie hörten die Podiumsdiskussion im Anschluss der gehaltenen Keynote und Vorträge der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg Mastering the Winds of Change InfoPro 15 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Moderiert wurde die Diskussionsrunde von Tim Brauer. Bei der Diskussionsrunde nahmen teil Sabine Graumann, TNS Infratest, Urs Siegenthaler, Analyst und Chefscout des DFB, Ingo Titschak, Swiss Re, Dr. Thomas Lorenz, BASF, Anna Knoll, Information Professional der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und Christiane Küster-Schneider, Leiterin der Bibliothek und Informations- und Recherchezentrums der Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte GmbH in Wien. Sie haben Anmerkungen zu diesem Vortrag? Nutzen Sie bitte hierfür die Kommentarfunktion hier im Podcast für Ihr Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.